Da der Gottesdienst heute etwas kürzer sein soll, dachte ich, leiste ich meinen Beitrag dadurch, dass ich keine Einleitung in meine Predigt einbaue und direkt zum Predigttext übergehe. Ich möchte einige Verse aus 1. Mose Kapitel 16 vorlesen. Wer keine Bibel hat und eine möchte, darf gerne noch mal hinten am Eingang eine abholen. Dort ist genau diese Bibel zu finden, aus der ich jetzt auch vorlese. 1. Mose 16, die Verse 1 bis 6. Und Sarai, Abrams Frau, gebar ihm keine Kinder. Aber sie hatte eine ägyptische Magd, die hieß Hagar. Und Sarai sprach zu Abram: Sieh doch, der Herr hat mich verschlossen, dass ich keine Kinder gebären kann. Geh doch ein zu meiner Magd. Vielleicht werde ich durch sie Nachkommen empfangen. Und Abram hörte auf die Stimme Sarais. Da nahm Sarai, Abrams Frau, ihre ägyptische Magd Hagar, nachdem Abram 10 Jahre lang im Land Kanaan gewohnt hatte, und gab sie Abram, ihrem Mann, zur Frau. Und er ging ein zu Hagar, und sie wurde schwanger. Als sie nun sah, dass sie schwanger war, wurde ihre Herrin verächtlich in ihren Augen. Da sprach Sarai zu Abram: Das Unrecht, das mir zugefügt wird, treffe dich. Ich habe dir meine Magd in den Schoß gegeben. Da sie nun aber sieht, dass sie schwanger ist, bin ich verächtlich in ihren Augen. Der Herr sei Richter zwischen mir und dir. Abram aber sprach zu Sarai: Siehe, deine Magd ist in deiner Hand, tue mit ihr, was gut ist in deinen Augen. Da nun Sarai sie demütigte, floh sie von ihr. Im Text ist immer wieder von Sarai die Rede, uns besser bekannt als Sarah. Später nennt Gott Abram und Sarai um, das war aber vorher ihr Name, Sarai. Und der Text fängt direkt mit der Tatsache an, dass sie keine Kinder bekommen konnte. Obwohl, steht auch im Text, 10 Jahre vorher Abram schon die Verheißung bekommen hat, du sollst ein Vater eines riesigen Volkes werden. 10 Jahre vergehen, es passiert nichts. Abram und Sarah werden immer älter, aber es kommt kein Nachwuchs. Heute ist unerfüllter Kinderwunsch schon sehr belastend. Damals war es aber wahrscheinlich noch gravierender, denn es galt als Fluch, wenn eine Frau keine Kinder bekommen konnte. Und man war gesellschaftlich auch nie voll angesehen, solange man nicht ein Kind und am liebsten einen Sohn zur Welt gebracht hat. Und diese Anerkennung fehlte Sarah. Und damals wie heute ist fehlende Anerkennung von Mitmenschen ein tiefer Schmerz, sodass wir, denke ich, gut nachvollziehen können, dass Sarah etwas tun wollte, dass sie alles in ihrer Macht Stehende tun wollte, um das zu ändern. Sie hatte allen Grund dazu. Medizinisch war damals noch nichts zu machen, aber eine kulturelle Gewohnheit, eine kulturelle Sitte konnte in der Situation Hilfestellung leisten. Das finden wir auch im Text. Sarah hatte das Recht, Abraham, ihre eigene Sklavin, zur Frau zu geben, sozusagen als Leihmutter. Und das Kind, das dann dabei entstehen würde, würde dann rechtlich auch als das Kind Sarahs gelten. Und so könnte sie über diesen Umweg doch noch zu ihrem Wunsch, zu ihrem Kind kommen. Dass das nicht unüblich war, sehen wir im bekannten Codex Hammurabi. Der Codex Hammurabi ist eine Sammlung von Rechtssprüchen, ungefähr aus dem 18. Jahrhundert vor Christus. Abraham lebte ungefähr 200 Jahre früher in dem gleichen kulturellen Raum, sodass wir aus diesem Text Rückschlüsse ziehen können auf Abrahams Leben und die Gewohnheiten damals. In Paragraph 145 dieser Gesetzessammlung aus dem 18. Jahrhundert vor Christus steht: Gesetzt, jemand hat eine Ehefrau genommen, jedoch hat sie ihn keine Kinder bekommen lassen, deshalb hat er sich vorgenommen, eine Nebenfrau zu nehmen, so darf der Betreffende eine Nebenfrau nehmen. In sein Haus darf er sie einführen, die betreffende Nebenfrau darf sich mit der Ehefrau keinesfalls gleichstellen. Der Paragraph trifft nicht ganz auf die Situation von Sarah zu, es ist nicht eins zu eins zu übertragen, dennoch sehen wir, dass das, was Sarai vorgeschlagen hat, ihr Mann, gar nicht unüblich war. Es war Sitte, es war Brauch, um dieses Problem eigenmächtig zu lösen. Alles läuft wie geplant. Hagar wird schwanger, die Dinge nehmen ihren Lauf. Aber statt dass diese scheinbare Lösung des Problems wirklich das Problem löst, bringt es auf der anderen Seite weitere Schwierigkeiten und Probleme mit sich. Hagar beginnt auf ihre Herrin, die Sarah, herabzusehen, weil sie gerade dem Abraham ein Kind schenken wird und nicht Sarah. Es geht also nach hinten los und Sarah spricht wieder bei Abraham vor und fordert von ihm als dem Oberhaupt der Familie, diesen Konflikt zu lösen. Erstaunlich in diesem ganzen Bericht ist, dass Abraham total passiv auftritt. Er tritt nicht besonders in Aktion. Er agiert nicht wie der Glaubensheld, den wir sonst vielleicht vor Augen haben, wenn wir an Abraham denken. Er ist passiv, stimmt erst zu, als Sarah den Vorschlag mit der Nebenfrau macht. Und hier an der Stelle, wo Sarah ihn bittet, doch diesen Konflikt zu lösen, sagt er, sie ist deine Sklavin, mach du das. Er überträgt die Verantwortung für diesen Konflikt auf sie. Und Sarah löst das Problem auf ihre Art und zeigt Hagar, wer das Sagen hat. Was sie getan hat, steht nicht direkt im Text. Das können wir auch nicht herauslesen. Aber das Wort, das hier mit demütigen übersetzt wird in unserer Übersetzung, kann man auch mit unterdrücken oder schlecht behandeln oder Gewalt antun übersetzen, sodass man eine gewisse Ahnung bekommt von dem, was Sarah vermutlich getan hat. Und hier hilft uns wieder der Kodex Hammurapi. Ein Paragraph weiter steht in dem damaligen Gesetzesbuch: Gesetzt, jemand hat eine Ehefrau genommen, darauf hat sie eine Sklavin ihrem Ehemann gegeben. Darauf hat letztere, also die Sklavin, Kinder geboren. Hernach hat sich die betreffende Sklavin mit ihrer Herrin gleichgestellt. Das ist genau der Fall. Jetzt kommt's. So darf, weil sie Kinder geboren hat, ihre Herrin sie für Geld keinesfalls weggeben. Es war also keine Lösung für Sarah, Hagar einfach zu verkaufen. Aber ein Sklavenmahl soll sie ihr machen und sie dann zu den Sklavinnen rechnen. Also unabhängig davon, ob Sarah diese kulturelle Sitte kannte oder nicht, das wissen wir natürlich nicht. Sie handelt aber so, wie Hammurabi es 200 Jahre später festgehalten hat. Sie unterdrückt sie und drückt ihr vielleicht in irgendeiner Weise auch dieses Sklavenmal auf und sagt, du bist meine Sklavin und keine Nebenfrau von meinem Mann. Geh wieder zu den anderen Sklaven. Daraufhin wählt Hagar lieber die Flucht in die tödliche Wüste als das Leben unter Sarahs Fuchtel. Was für ein Auf und Ab in dem Leben dieser drei Personen, oder? Sarah kriegt keine Kinder und löst das Problem dann vermeintlich, merkt aber, dass dadurch nur neue entstanden sind. Hagar bekommt ganz unverhofft diesen Status einer Nebenfrau und wird dann doch wieder degradiert zur Sklavin. Abraham, was kann man über ihn sagen aus diesem Text? Er weiß vermutlich nicht angesichts des Ausbleibens der Verheißung, die Gott ihm gegeben hat, wie er sich helfen soll oder seiner Familie. Er ist etwas neben sich, könnte man fast aus dem Text herauslesen. Und alles scheint ihm irgendwie zwischen den Fingern zu zerrinnen. Jede dieser drei Personen hat Wünsche, hat Träume, die man aus diesem Text herauslesen kann. Aber dort, wo sie anfangen gerade zu wachsen, werden sie immer wieder zerstört und sie müssen sie begraben. Ich denke, einige von uns haben jetzt ein begründetes Interesse daran, wie diese Situation gelöst wurde. Begründet, weil wer von uns hatte noch nie mit einem unerfüllten Wunsch zu tun? Ich denke, keiner. Es ist oft Bestandteil unseres Lebens über eine längere Zeitperiode. Vielleicht ist es wie bei Sarah und Abraham ein unerfüllter Kinderwunsch, der über Jahre, vielleicht Jahrzehnte wie bei ihnen nicht in Erfüllung geht. Vielleicht ist es der Wunsch nach einem Partner, der Wunsch nach einem Job, der Wunsch nach Anerkennung und Zugehörigkeit. All diese Wünsche sind ja existenziell in unserem Leben. Und wenn die nicht erfüllt werden, obwohl wir es gerne wollen, können sie uns sehr stark herunterreißen und dazu führen, dass wir auch so ein Auf und Ab in unserem Leben kennen, wie bei Sarah und Hagar und Abraham in diesem Bericht. Manchmal versuchen wir auch, unsere Wünsche selbst zu erfüllen, so wie Sarah. Sie nimmt ihre Sklavin und versucht so, Gottes Weg abzukürzen mit der Nachkommenschaft, das selbst in die Hand zu nehmen. Und stattdessen macht sie es aber eigentlich nur viel schlimmer. Also, wie sieht die Lösung aus? Was passiert, um alles wieder zusammenzubringen? Ist das an der Stelle überhaupt noch möglich? Wir lesen weiter im Text die Verse 7 bis 16. Ich lese wieder vor. 1. Mose 16 ab Vers 7. Aber der Engel des Herrn fand sie, Hagar, bei einem Wasserbrunnen in der Wüste, beim Brunnen auf dem Weg nach Schur. Er sprach zu ihr: Hagar, du Magd der Sarah, wo kommst du her und wo willst du hin? Sie sprach: Ich bin von meiner Herrin Sarah geflohen. Und der Engel des Herrn sprach zu ihr: Kehre wieder zurück zu deiner Herrin und demütige dich unter ihre Hand. Und der Engel des Herrn sprach zu ihr: Siehe, ich will deinen Samen so mehren, dass er vor großer Menge unzählbar sein soll. Weiter sprach der Engel des Herrn zu ihr: Siehe, du bist schwanger und wirst einen Sohn gebären. Dem sollst du den Namen Ismael geben, weil der Herr dein Jammern erhört hat. Er wird ein wilder Mensch sein, seine Hand gegen jedermann und jedermanns Hand gegen ihn. Und er wird allen seinen Brüdern trotzig gegenüberstehen. Und sie nannte den Namen des Herrn, der mit ihr redete: Du bist der Gott, der mich sieht. Indem sie sprach: Habe ich hier nicht dem nachgesehen, der mich sieht? Darum nannte sie den Brunnen einen Brunnen des Lebendigen, der mich sieht. Siehe, er ist zwischen Kadesch und Baret. Und Hagar gebar Abraham einen Sohn. Und Abraham gab seinem Sohn, den ihm Hagar geboren hatte, den Namen Ismael. Und Abraham war 86 Jahre alt, als Hagar ihm den Ismael gebar. Wir sehen also im letzten Vers, alles ist irgendwie wieder zusammengekommen. Hagar ist wieder in ihrem Haus bei Abraham und Sarah. Sie bekommt das Kind. Abraham gibt den Namen, aber nicht einen, den er wollte, sondern genau den, den der Engel ihr zugesagt hat, dass sie ihren Sohn so nennen soll. Das heißt, Hagar hat Abraham von all dem berichtet. Abraham wusste Bescheid, hat es anerkannt, dass es wirklich ein Engel Gottes war und gibt dem Sohn diesen Namen. Was war jetzt also die Lösung, dass alles wieder zusammengekommen ist? dass scheinbar der Hausfrieden wieder eingekehrt ist. Gar nicht so einfach. Gott begegnet Hagar auf ihrer selbstgewählten Flucht und sagt ihr eigentlich drei Dinge. Ein Befehl und zwei Versprechen. Der Befehl, sehr hart, oder? Geh zurück zu deiner Herrin und demütige dich selbst unter sie. Sie soll also wieder zurückkehren in das Leben, vor dem sie eigentlich geflohen ist. Das erste Versprechen ist dann, dass sie eine ganz, ganz große, eine unzählbare Nachkommenschaft bekommen wird. Und das zweite Versprechen, dass sie einen Sohn bekommt und den Ismael nennen soll. Das ist die Lösung. Mehr wird nicht präsentiert. Aber was Sarah daraufhin aussagt, ist sehr bemerkenswert. Ich lese nochmal Vers 13. Ihre Reaktion auf Gottes Worte. Und sie nannte den Namen des Herrn, der mit ihr redete: Du bist der Gott, der mich sieht. Indem sie sprach: Habe ich hier nicht dem nachgesehen, der mich sieht? Sie spricht Gott an mit dem Namen: Der Gott, der mich sieht. Der Gott, der mich sieht. El Roy ist uns vielleicht hier und da schon begegnet. Hagar gibt Gott stellvertretend in diesem Engel des Herrn, wie er hier bezeichnet wird, den Namen: Der Gott, der mich sieht. Sie benennt ihn also aus dieser Situation heraus, aus ihrem Kummer, aus ihrer Verzweiflung, aus ihrer Situation da in der Wüste. Der Gott, der mich sieht. Und das gibt ihr Hoffnung. Das führt sie dazu, den Befehl Gottes auszuführen, weil sie merkt, da ist jemand, da ist der Gott, der mich sieht. Hagar dachte, sie wäre von allen im Stich gelassen worden und jetzt ganz auf sich alleine gestellt. Aber Gott gibt zu erkennen, dass das nicht richtig ist. Er ist da, er sieht sie. Und damit meint er nicht die physische Gestalt der Frau, sondern er meint das Innere von ihr, das, was sie sieht, wie es ihr geht, was sie denkt, was sie sich vielleicht auch wünscht, was sie verletzt hat, was sie enttäuscht hat. Gott sieht das alles und das wird ihr klar. Er weiß um sie Bescheid. Dieser große Gott weiß um sie Bescheid, was wir auch gerade in einem Lied gesungen haben. Der große Gott, der uns kleine Menschen sieht und wir sind ihm wichtig und Hagar ist ihm wichtig und das erkennt sie in dieser Situation. Es ist Gott nicht egal, wie es uns Menschen geht, weder Hagar noch irgendjemand anderen. Er sieht uns in jeder Situation. Darum hat er auch Jesus geschickt, woran wir vor kurzem an Ostern gedacht haben. Jesus geschickt, um eben das größte Problem, das wir Menschen haben, zu lösen und die Beziehung zu Gott wiederherzustellen. Aber genauso sieht er auch all unsere anderen Probleme, unsere Situationen, in denen wir vielleicht drinstecken und denken, wir sind ganz auf uns allein gestellt. Jeder hat uns verlassen, alle haben uns enttäuscht. Aber Gott ist da, denn er ist der Gott, der uns sieht. Mit allen Wünschen, mit allen Bedürfnissen, mit allen Sorgen, aber auch genauso mit allen selbstgewählten Lösungen, selbstgewählten Wegen, die am Ende vielleicht doch nicht richtig waren und nicht das erhoffte Ziel gebracht haben. Gott sieht das alles und es lässt ihn keinesfalls kalt. Es ist ihm nicht egal. Er will uns herausführen aus diesem Tal, in das wir uns manchmal selber auch hineinmanövrieren. Für Hagar hieß es, dass sie wieder zurückgehen soll. Zum Ausgangspunkt, obwohl ihr das sicherlich nicht geschmeckt hat. Was heißt das vielleicht für dich? Gott hat Hagars Umstände eigentlich überhaupt nicht verändert, oder? Es hat sich gar nichts geändert in ihrer Situation. Aber was Gott getan hat, was er verändert hat, ist die Perspektive von Hagar. Dort hat er eingegriffen. Gott hat ihr gesagt, du bist nicht alleine. Ich bin da. Du bist nicht alleine. Ich bin da. Wir werden gleich ein Musikstück hören und ich möchte dich herausfordern, während dem Hören dieser Musik das Bekenntnis von Hagar auch in deine Situation hineinzusprechen. Das zu sagen, das Vertrauen auszusprechen, das Hagar Gott da in der Wüste auch ausgesprochen hat. Du bist ein Gott, der mich sieht. Du bist El Roi, der Gott, der mich sieht. Amen.